Seit wann wird der Lagerbegriff denn verwendet, beziehungsweise lässt sich von Lagern sprechen?
Das hängt natürlich davon ab, welche Art von Lager man meint. Aber wenn wir jetzt in die europäische Geschichte zurückschauen und auch in die Kulturgeschichte, denke ich, ist es zunächst wichtig, auf die römischen Militärlager zu verweisen. Und zwar schlichtweg deswegen, weil diese Militärlager, gebaut ja vor ungefähr 2000 Jahren, in der Zeit der größten Ausdehnung des Römischen Reiches, ganz viele Komponenten schon enthalten, die wir heute mit einem Lager assoziieren. Das ist eine feste Außenbegrenzung, ein Palisadenzaun oder was auch immer. Das ist eine meist rechtwinklig angeordnete Lagerstruktur, also mit Lagerstraßen, die sich kreuzen, mit rechtwinklig angeordneten Zelten für die Soldaten, aber auch den Funktionsbauten, die solche Lager hatten. Und das Wichtigere vielleicht noch ist, dass viele dieser Lager ja zu Kristallisationskernen dann von Städten wurden, die wir überall in Europa eigentlich, vor allem entlang der großen Flüsse, haben. Und die also bis sozusagen die Verbindung von der Antike bis heute bilden. Im heutigen engeren Sinne ist der Begriff des Lagers eigentlich sehr eng verbunden mit der Zeit des Barock, des Absolutismus, mit den Kriegen des 18. Jahrhunderts, in der, wie es damals hieß, sozusagen eine Lagerkunst entsteht. Damit ist gemeint, dass es ganz viele Traktate aus dem 17., 18. Jahrhundert gibt, in denen detailliert beschrieben wird, wie man denn ein Lager aufbauen soll, damit dort die Soldaten gut untergebracht sind, aber auch schnell in den Einsatz ausrücken können, was zu bedenken ist mit Flussläufen, wo man ob ein Lager am Flusslauf oder lieber auf einer Anhöhe liegen soll und all diese Dinge. Das heißt, im Kern dessen, was wir eigentlich heute unter Lager verstehen, steht das Militär, ganz eindeutig. Und im Laufe der Zeit dann, und das macht dann sagen den modernen Charakter des Lagers aus, werden zunehmend Zivilisten zu Lagerinsassen, und zwar in aller Regel eben unfreiwillig. Das heißt, die Struktur ist schon da, ein Ort, den man symmetrisch aufbauen kann, der schnell veränderbar ist, verlagerbar ist. Man kann ihn sozusagen einpacken und an einem anderen Ort wieder aufbauen. Dieses Wissen ist da, und seit dem späten 19. Jahrhundert setzt diese Entwicklung ein, dass eben nicht mehr nur Militärpersonen in Lagern sich aufhalten, in Feldlagern zum Beispiel oder in Übungslagern, wie man sie nennt, also während Manövern, sondern dass Zivilisten dort interniert werden. Und das wiederum beginnt an der, wie man so sagt, europäischen Peripherie in den Kolonien.
Was war die gesellschaftliche Funktion von Lagern für Zivilisten?
Eigentlich haben die Lager von Anfang an zwei Grundbedeutungen. Die eine Bedeutung ist, sie sollen integrieren, sie sollen erziehen. Die Soldaten sollen zu guten Soldaten geformt werden, zum Beispiel in einem Lager im Manöver. Oder dann später Pfadfinder sollen eben nicht gute Pfadfinder werden. Später in politisch motivierten Jugendgruppen sollen sie gute Sozialisten, gute Nationalsozialisten oder was auch immer werden. Also diese positive integrative Seite ist das eine. Dem steht aber immer gegenüber, und das macht sozusagen dann die eigentliche Schreckensdimension aus, das Gegenteil davon, nämlich die Aussonderung derjenigen, die man als nicht zu dem Kollektiv dazugehörig definiert. Also die Arbeitsscheuen, die politischen Gegner, wie man sie dann nennt, oder Gemeinschaftsfremde, wie es dann im Nationalsozialismus etwa heißt. Und das ist sozusagen diese Doppelfunktion, die man aber, wie gesagt, fast immer zusammendenken muss, denn oft ist es ja so, dass die Lager auch parallel bestehen. Sie haben ein Lager, in dem zum Beispiel im Nationalsozialismus politische Gegner inhaftiert werden, und vielleicht wenige Kilometer weiter ein HJ-Jugendlager, in dem Jugendliche eine Freizeit genießen, natürlich aber politisch gleichzeitig indoktriniert werden sollen im Sinne des Regimes. Oder das Lager im Laufe ihrer Entstehung und ihres Fortbestehens verschiedene Funktionen ausüben. Das heißt, vielleicht als Flüchtlingslager entstehen, also um Menschen aufzunehmen, die fliehen müssen vor einem Krieg etwa. Dann vielleicht zu einem Lager für politische Häftlinge werden und nach einem Krieg möglicherweise wieder zu einem Flüchtlingslager.
Gab es neben der konkreten Ausgestaltung in der Historie von Lagern Veränderungen auch im Reden über Lager oder in der Benennung von Lagern?
das ist sicherlich ganz deutlich festzustellen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, seinen Aufsatz, die Konversationslexika, so durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte fast anzuschauen, weil in diesen Lexika ja sagen, das Wissen der Zeit formuliert wird. Nicht? Da schaut man nach, was ist denn ein Lager? Und da findet man am Anfang, vor 100 Jahren oder so, immer ganz viele Bedeutungen von Lager. Also die Militärlager, aber natürlich auch das Warenlager etwa, das Kugellager, alles Mögliche. Je mehr wir uns der heutigen Zeit nähern, umso mehr verengt sich dieser Begriff, aber auf Konzentrationslager. Das heißt, wenn Sie ihn heute in ein modernes Konversationslexikon schauen, dann finden Sie unter Lager keinen Hinweis mehr auf diese Militärlager etwa oder auf Jugendlager, sondern sie werden verwiesen auf Konzentrationslager, den Begriff, und dort wird dann ein wenig die Geschichte der Lager aufgefächert. Das heißt, das ist im deutschen Kontext vielleicht besonders deutlich, aus naheliegenden Gründen, also im deutschen Kontext besonders deutlich spürbar, dass dieser Begriff Lager eben zunehmend verengt ist, im gewissen Sinne auf die Zeit der Zwischenkriegszeit und der NS-Zeit und vielleicht noch der Gulag dazu, also die Lager der totalitären Regime, in denen eben diese extreme Form der Gewaltausübung stattfand, bis hin zum systematischen Völkermord. Das ist historisch sehr gut verständlich, aus deutscher Sicht wie gesagt insbesondere, aber wenn man es jetzt in einem breiteren Kontext sieht, eben auch bedenklich, weil es den Blick verstellt, weil eben die größte Zahl der Lager, die im Lauf des 20. Jahrhunderts bestanden, eben keine Vernichtungslager waren, aber das öffentliche Bild sehr stark von diesen Lagern, Auschwitz insbesondere, Dachau, Buchenwald, vielleicht im Gulag eben die Lager, sehr stark von diesen Lagern bestimmt wird.
Und auch vom angesprochenen Konzentrationslager sprach man nicht erst im Zweiten Weltkrieg,
oder? Nein, das fängt eigentlich auch um 1900 an. Das heißt, in dem Augenblick, in dem tatsächlich erstmals systematisch Zivilisten in Lagern interniert werden, nämlich im Burenkrieg, also in Südafrika durch die Engländer, wenige Jahre davor schon durch die Spanier auf Kuba, dann auch auf den Philippinen durch die Amerikaner. Gleichzeitig in diesem Augenblick beginnt dieser neue Begriff auch ins Leben zu treten. Also die Concentration Camps, wie sie die Briten nennen, oder Campos de Reconcentration, schon durch die Spanier. Damit ist dieser Begriff in der Welt. Er ist zunächst eigentlich ein Fachbegriff sozusagen, auf der einen Seite, der von den Verwaltungen, den Militärverwaltungen selbstverständlich verwendet wird und auch ganz schnell in allen internationalen Sprachen sagen, übernommen wird. Gleichzeitig ist er aber, und das insbesondere durch den Burenkrieg, wird er auch schnell ein Begriff des Schreckens. Das heißt, da wird in der deutschen, in der europäischen Presse dann sehr ausführlich geschildert, was für schreckliche Zustände in diesen Konzentrationslagern etwa, die die Briten in Südafrika für die burische Bevölkerung errichten, was für schreckliche Verhältnisse dort herrschen, dass dort Frauen und Kinder interniert werden, an Seuchen, an Unterernährung, massenweise sterben, was ja auch tatsächlich der Fall war. Also insofern ist dieser Begriff Konzentrationslager eben dann sehr schnell auch tatsächlich der Begriff, der einen besonderen Schrecken formulieren soll, der oft auf die Gegenseite angewandt wird. Also so etwa in dem Sinne, wir behandeln unsere Gefangenen anständig, die Gegner aber, die stecken sie in Konzentrationslager. Und trotzdem ist noch im Ersten Weltkrieg ganz oft von Konzentrationslagern die Rede, wenn sozusagen ganz klar ist, das sind keine Vernichtungslager schon gar nicht, das sind aber auch keine Lager, in denen jetzt Menschen ausdrücklich besonders gequält werden. Es sind keine Lager für politische Gefangene, sondern es ist eben auch ein Fachbegriff. Also diese doppelte Bedeutung ist sehr wichtig.
Sie haben die Verengung angesprochen auf den Begriff des Konzentrationslagers, wenn man allgemein vom Lager spricht. Insbesondere im deutschen Kontext kann man den Begriff Lager nach Auschwitz überhaupt noch für andere Lagerformen als für Konzentrationslager, zum Beispiel für hiesige Flüchtlingslager, benutzen?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage, auf die ich keine wirklich treffende Antwort habe. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Man sieht es tatsächlich, dass eine gewisse Tendenz, etwa heute eher von Freizeit- und Jugendcamps zu sprechen oder Occupy, nicht? Das sind dann Camps. Tatsächlich glaube ich, weil man den Begriff Lager scheut, weil er eben sehr oft oder sehr stark dazu tendiert, sofort das Bild des Konzentrationslagers hervorzurufen. Also ich persönlich finde so Begriffe wie Flüchtlingslager trotzdem weiterhin angebracht, wenn man eben klar macht, was für einen Typ von Lager man vor sich hat, dass das dass ein Flüchtlingslager eben etwa im Prinzip jedenfalls dazu dient, Menschen Schutz zu bieten und sie zu versorgen. Trotzdem hat auch ein Flüchtlingslager natürlich sehr unangenehme Aspekte des Lagers, etwa eben die Kontrolle, die durch eine Lagerleitung in irgendeiner Form ausgeübt wird, was sehr viele beklagen von Flüchtlingen, gerade ja in diesen letzten Jahren ja auch in Europa sehr aktuell ist, etwa die fehlende Privatsphäre, also dieses Gefühl, dass man eben seiner Privatheit, seiner Individualität beraubt wird in einem Lager. Also das insofern sind auch diese Flüchtlingslager durchaus mit solchen komplizierten, schwierigen Aspekten des Lagers verknüpft. Aber vielleicht wird das eben durch diesen Begriff auch deutlich. Also insofern, wie gesagt, würde ich ihn persönlich nicht ausschließen für andere Formen. Aber eben immer muss eben klar sein, worüber man redet.
Heutzutage werden Organisationen wie Pro Asyl teilweise scharf dafür kritisiert, wenn sie den Begriff Lager für heutige Flüchtlingslager verwenden. Ihrer Meinung nach also mit Blick auf die Geschichte der Lager keine adäquate Kritik?
Das hängt natürlich wieder von dem Inhalt der Kritik ab. Aber ich glaube, dass ein Flüchtlingslager als Flüchtlingslager zu bezeichnen, wenn es ein solches ist, halte ich für angemessen, weil damit eben auch deutlich wird, dass solche Flüchtlingslager eben ja keine Wohlfühlorte sind. Es sind Orte, in denen zehntausende Menschen oft zusammenleben müssen, in einer Art von Zwangsgemeinschaft, in der sie einem Lagerregime in der einen oder anderen Form unterliegen, in der sie eben wenig Privatheit haben, in der sich oft, auch darüber gibt es ja viele Berichte, in der sich oft Kriminalität ausbreitet. Flüchtlingslager sind ja auch Orte, in denen zum Teil Organisationen der organisierten Kriminalität oder des Terrorismus Nachwuchs rekrutieren. Also das finde ich von daher sehr angenehm. Man sollte sich diesem Begriff weiterhin stellen und nicht glauben, dass man, wenn man es dann Flüchtlingscamp nennt, sei sozusagen das Problem gelöst.
Abschließend, das 20. Jahrhundert galt als Jahrhundert der Lager. Wird das 21. Jahrhundert auch ein Jahrhundert der Lager?
Auch da müssen wir natürlich abwarten. Wir haben jetzt ein Fünftel noch nicht mal ganz dieses Jahrhunderts herum, aber deutlich ist, und da sind sicherlich die Flüchtlingslager wieder das wichtigste Beispiel, dass die massenhafte Unterbringung von Menschen in vorübergehenden Unterbringungsorten, eben in die eine Lagerform haben, dass das etwas ist, was uns wohl auch dieses Jahrhundert weiterhin begleiten wird. Und das ist sicher etwas, was für die Zukunft insofern meiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit bedarf, als eben das die Geschichte der Lager ganz deutlich zeigt, dass ein Lager einmal errichtet, innerhalb kürzester Zeit seine Funktion völlig verändern kann. Das hat man vielleicht ein letztes Beispiel, kann man das sehr deutlich zeigen, an den Lagern, die die Französische Republik 1938, 1939 errichtet für diejenigen Spanienkämpfer, die vor Franco fliehen, als der gesiegt hat über die Spanische Republik. Viele dieser Lager in Südfrankreich werden 1940 zu Lagern, in denen sogenannte Feindstaaten, Ausländer, Juden, Deutsche auch, die in Frankreich von der NS-Herrschaft Zuflucht gefunden hatten, die werden dort in Südfrankreich interniert, in vielen Lagern. Dann, als sich Vichy-Frankreich immer mehr der deutschen Vernichtungspolitik öffnet, werden diese Lager dann zu Durchgangsstationen nach Auschwitz. Innerhalb von 3 Jahren wird aus einem Flüchtlingslager ein Lager, das Teil des Vernichtungsprogramms Auschwitz ist. Und solche Entwicklungen muss man vor Augen haben, dass also ein Lager eben dieses besondere Potenzial hat, seine Funktion schnell ändern zu können. Insofern also ist Aufmerksamkeit sicherlich auf jeden Fall angebracht.
Das sagt Dr. Christoph Jahr, Historiker an der Berliner Humboldt-Universität. Mit ihm haben wir über die Geschichte des Lagerbegriffs gesprochen. Zusammen mit Jens Thiel hat er zum Beispiel für die Bundeszentrale für politische Bildung zum Begriff und der Geschichte des Lagers geforscht.